Idealerweise, wenn ich die Möglichkeit habe, kenne ich meine Mitarbeiter, weiß, wofür sie eben motiviert sind und setze sie auch entsprechend ein. Das ist natürlich auch die Idee von Management, zumindest von modernem Management. Ich setze meine Follower, meine Mitarbeiter so ein, dass es ihren Kompetenzen und auch ihren motivationalen Dispositionen eben entspricht. Also wenn ich weiß, jemand blüht auf, wenn er mit anderen Menschen interagieren darf, ist es wahrscheinlich eine ziemlich gute Idee, irgendwie ihn in Kundenkontakt zu bringen, als ihn jetzt in irgendein Büro alleine zu setzen.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von Finde deinen eigenen Weg. Mein Name ist Ben und ich freue mich, dass du zuhörst. Heute habe ich den Johann nochmal zu Gast. Johann, falls ihr den noch nicht kennt, Johann ist an der Technischen Universität in München und promoviert dort gerade in Motivationspsychologie. Er ist dort am Lehrstuhl tätig und unterrichtet unter anderem auch in Sozialpsychologie, Organisationspsychologie, Arbeits- und eben Motivationspsychologie. Und er ist für mich der beste Gesprächspartner, was das Thema Motivation angeht und besonders was auch das heutige Thema angeht. Denn ich hatte ihn schon zweimal zu Gast und in den beiden Malen ging es sehr viel um Motivation für das Individuum, also für dich selbst. Und was bedeutet es auch, Willenskraft aufzubringen? Und was ist der Unterschied zwischen Motivation und Willenskraft? Und weil gerade in der ersten Folge, in der er da war, das war die Folge 12, das Thema Demotivation in Organisationen aufkam, wollte ich mit ihm heute dieses Thema nochmal wirklich in der Tiefe behandeln. Und zwar, wir kennen es alle, diese typische Jammerkultur in Firmen. Also jeder freut sich irgendwie entweder auf den Feierabend oder schon auf die Rente. Und ich wollte mit ihm besprechen, welche Möglichkeiten gibt es in einer solchen Organisation als Führungskraft, das Ganze positiv zu beeinflussen. Und was bedeutet das auch im Sinne von Verantwortung? Also welche Verantwortung hat eine Führungskraft in einer solchen Organisation und welche Möglichkeiten? Gleichzeitig interessiert es mich auch, was kann ich denn als Mitarbeiter in so einer Organisation tun. Und wir kommen dann vorbei an dem Thema, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Demotivation und Motivation? Ist das überhaupt das Gegenteil voneinander oder gehört da noch mehr mit dazu? Außerdem schauen wir uns an, wie hat sich denn im Laufe der Zeit auch die Strategie einer Firma verändert, Menschen zu motivieren? Früher, ihr kennt das auch, gab es eher das Thema, ja, wir geben den Leuten jetzt viel Geld und dann passiert das schon. Heute, schaut euch moderne Firmen an, da steht ein Tischkicker, da gibt es kostenloses Eis oder vielleicht auch andere kostenlose Sachen, die die Mitarbeiter rundherum motivieren sollen. Tun sie das? Das interessiert mich. Und dann kommen wir auch zu dem Thema, und das interessiert mich auch brennend, und heute fordere ich den Johann wirklich einige Male heraus. Kommen wir auch zu dem Thema, was treibt uns Menschen denn an? Und warum tun wir denn überhaupt irgendetwas? Und das schließt dann den Kreis dazu, was bedeutet das für eine Organisation? Was bedeutet das, wenn wir wissen, was treibt den Menschen an? Wie kann ich damit in einer Organisation umgehen? Und ich freue mich sehr, dass er sich da sehr in der Tiefe mit mir drüber unterhält und dass er sich auch darauf einlässt, dass ich ihn auf eher wissenschaftlich sehr dünnes Eis bringe und er da trotzdem sehr spielerisch damit umgeht. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß dabei. Vielen Dank, dass ihr da seid. Grüß dich, Johann.
Hi.
So, jetzt geht's weiter. Wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, wie ich als Einzelperson, wenn ich am Rande der Erschöpfung oder mittendrin bin, noch Willenskraft aufbringen kann. Und wir haben aber in der ersten Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, auch über Motivation und vor allem Demotivation in Organisationen gesprochen. Das heißt, wenn ich in einer Organisation bin, in der irgendwo Demotivation herrscht, Was ist dann da Sache und wie kann ich da auch als Individuum vielleicht drauf einwirken? Jetzt ist die Frage quasi für heute, oder die große Überschrift ist Demotivation in Organisationen. Wenn man sich mal überlegt, wie kann ich das verhindern, wie kann ich das rausbringen? Also was ist da deine Meinung dazu? Wo muss man anfangen?
An ganz vielen Stellschrauben muss man anfangen, glaube ich. Ich glaube, wie immer sollte man erstmal dabei anfangen, zu schauen und zu überlegen, was meine ich überhaupt damit, wenn Demotivation herrscht? Und im Umkehrschluss auch, was meine ich überhaupt, wenn ich sage, ich möchte meine Mitarbeiter mehr motivieren, ich möchte eine motivierte Organisation haben. Denn es gibt ganz, ganz unterschiedliche Konzepte oder Ideen davon, was das konkret bedeutet. Und je nachdem, welche Idee da letztendlich hintersteht, muss man ganz, ganz anders handeln. Zum Beispiel Demotivation kann man so begreifen, dass kollektiv in der Organisation das Gefühl entsteht, naja, hier jetzt Energie reinzustecken, mich anzustrengen, mich vielleicht an Regeln zu halten, meinen Job gut zu machen, das führt doch zu nichts. Das wird zum Beispiel nicht wahrgenommen, das wird nicht wertgeschätzt. Und natürlich reagieren die meisten Menschen dann mit so einer Einstellung, naja, warum sollte ich es dann tun? Das könnte man zum Beispiel begreifen als Demotivation. Man könnte aber auch Demotivation verstehen als so eine gemeinschaftliche Lethargie. Also man fühlt sich zwar irgendwie noch wohl in der Organisation und hat auch nicht das Gefühl, dass man nicht gewertschätzt wird, aber so, dass man jetzt wirklich Lust hat, jetzt nochmal sich aufzuraffen und so den extra Schritt zu gehen und vielleicht noch die Überstunde mehr zu machen, weil es gerade für die Organisation wichtig ist, na, das will man dann auch nicht. Und je nachdem, welche Idee man eben davon hat, was Demotivation jetzt in dem Kontext bedeutet und warum man die ändern möchte, das beeinflusst natürlich, was man dann auch tun kann. Genauso bei Motivation.
Wie würdest du denn, also ich stelle mir das vor, ich nenne das immer Jammerkultur. Also wenn in einer Organisation oder in einer Abteilung quasi sich alle eigentlich schon auf den Ruhestand freuen, obwohl man noch total jung ist und so das Gefühl hat, oh, hoffentlich ist der Tag bald vorbei. Wie könnte man das dann bezeichnen, so diese Jammerkultur?
Ja, ich glaube, das wäre so eine gemeinsame, gemeinschaftliche Wahrnehmung von Arbeitsunzufriedenheit fast schon. Und sicherlich auch ein Gruppenphänomen. Also wir beobachten häufig bei Gruppen in der Psychologie, dass jeder vielleicht als Individuum ein bisschen unzufrieden ist, aber wenn man gemeinschaftlich zusammenarbeitet, dann ist man plötzlich wahnsinnig unzufrieden und jeder weiß eigentlich, wie du es sagst, so ey, jeder will doch eigentlich nur noch nach Hause und endlich Feierabend haben. Und ja, ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, dass man eben sehr unzufrieden ist in dem, was man tut. Vermutlich. Das ist jetzt aber natürlich nur eine Einschätzung, weil man eben die Arbeit auch nicht als wahnsinnig motivierend empfindet, beziehungsweise das Gefühl hat, dass sie einen eher demotiviert, einen eher Kraft kostet, als dass sie einem Kraft schenkt. Und ich glaube, das ist so die extremste Form von Demotivation am Arbeitsplatz, die man haben kann, wenn man wirklich gemeinschaftlich als Team, als Arbeitseinheit nur noch darauf hinarbeitet letztendlich, dass der Tag schnell rum ist.
Wenn man sich mal sowas dann anschaut, was sind dann mögliche Stellschrauben, die man in so einer Organisation zum Beispiel als Führungskraft hat?
Was ich immer in dem Zusammenhang empfehlen würde, ist mir als allererstes die Rahmenbedingungen anzuschauen, die da vorherrschen. Also was sind bestimmte Faktoren, die eben eine Auswirkung auf mein Team, auf meine Mitarbeiter haben können? Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der ganz, ganz großen Einfluss darauf hat, wie zufrieden ich mit meiner Arbeit bin und wie wenig demotiviert oder wie motiviert ich bei meiner Arbeit bin, ist Sinnhaftigkeit. Das Erleben davon, dass ich das, was ich tue, einen Sinn hat, dass meine Organisation das sieht, das wahrnimmt und wertschätzt. Ganz typisch ist es in Projektteams. Die arbeiten im Jahr an 10 Projekten, von denen 9 in der Schublade verschwinden, mhm, und worüber nie wieder ein Wort verloren wird. Mhm. Und das ist ein ganz zentrales Problem. Dafür ist man nicht unbedingt sensibel, weil man ist ja in seinem Arbeitskontext und seinem Arbeitstrott auch als Führungskraft und denkt vielleicht auch nicht immer dran, zum Beispiel auch zu sagen Dankeschön, mhm, und zu erklären, warum es jetzt vielleicht nicht umgesetzt wird. Aber wenn man das eben nicht tut, führt es eben genau zu einer Situation, die du gerade beschrieben hast. So, warum sollte ich das tun? Mhm. Und wenn ich keinen Grund in meiner Arbeit sehe, habe ich ja nur noch eins. Ich freue mich auf meinen Feierabend, mhm, um was zu tun, was ich eben als sinnvoll empfinde.
Es landet ja am Ende vielleicht eh nur wieder in der Tonne.
Genau, quasi. Am Ende landet es eh im Papierkorb, mhm, in der Schublade. Mhm. Und ob ich jetzt viel reinstecke oder wenig reinstecke, nimmt, mhm, ja eh keiner wahr. Und da anzusetzen, glaube ich, und sicherlich würden andere Psychologen andere Faktoren nennen, aber ich bin, mhm, davon überzeugt, dass das eine wichtige Stellschraube ist, ein wichtiger, mhm, Faktor ist, dass man da schaut, wie kann ich schaffen, ein Gefühl von Sinnhaftigkeit meinen Mitarbeitern wieder zu vermitteln.
Mhm. Und wenn man jetzt dieses Beispiel, so eine Projektabteilung, mhm, nimmt, und da ist ja so eine Projektabteilung nicht alleine, es gibt ja viele andere Abteilungen, Organisationen, die irgendwie kreativ arbeiten, wo klar ist, der Output, der produziert wird, wird nicht zwangsläufig irgendwie, mhm, in dem Produkt landen, sondern, mhm, ja, im schlimmsten Fall quasi wird dann wieder was zusammengestrichen. Wie kann man dann quasi, weil ich stelle es mir sehr schwierig vor, wenn das schon passiert ist, dass viel in der Tonne gelandet ist, mhm, da dann wieder den Rückweg zu machen und da wieder zur Motivation zu finden, stelle ich mir schwieriger vor, als da irgendwelche präventiven Maßnahmen, mhm, zu ergreifen. Was kann ich in so einer Organisation, wo ich weiß, da wird wohl am Ende einiges weggestrichen werden, wie kann ich in so einer Organisation es irgendwie schaffen, die Leute trotzdem bei der Stange zu halten und trotzdem auch ja, von dieser Sinnhaftigkeit zu überzeugen?
Es ist schwierig, mhm, da hast du vollkommen recht, aber es ist möglich. Denn, mhm, wenn man sich die Forschung zum Thema Meaningfulness, also Sinnhaftigkeit, mhm, Sinn bei der Arbeit anschaut, geht es nicht so sehr darum, ob etwas hinterher genutzt wird oder nicht, mhm, sondern ob die Menschen, die daran beteiligt waren, zum Beispiel an dem Produkt, an dem Produktdesign, wie auch immer, das Gefühl hatten, ihr Arbeitsergebnis ist wahrgenommen worden und ist durch einen fairen Bewertungsprozess gelaufen. Mhm. Das heißt, es ist nicht das Problem, dass hinterher gesagt wird, wir haben uns gegen den Entwurf entschieden oder wir haben uns für ein anderes Design entschieden. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wird es klar und deutlich mit wertschätzendem Feedback verbunden kommuniziert oder wird dazu nichts mehr gesagt? Mhm. Es gibt ein schönes Experiment, was ich vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz, mhm, erzählen, klar, kann, weil das ganz schön diesen Effekt zeigt. Stell dir mal folgende Situation vor. Ich setze dich in den Raum und ich gebe dir eine ziemlich langweilige Aufgabe. Mhm. Und zwar ist die Aufgabe, dass du dir ein Blatt nimmst, auf dem zufällig Buchstaben angeordnet sind und du sollst jetzt alle doppelten Buchstaben unterstreichen. Mhm. Also vielleicht doppeltes N, doppeltes, mhm, A. Mhm. Und für das erste Blatt kriegst du 50 Cent. Mhm. So, für das zweite Blatt kriegst du 45 Cent und so weiter und so fort. Also, mhm, irgendwann kriegst du nur noch 5 Cent, beziehungsweise kriegst du gar kein Geld mehr, mhm, für das Blatt, was du bearbeitest. So. Und jetzt gibt es 3 Bedingungen. Einmal machst du das, du kommst zu mir und vor deinen Augen schredder ich dieses, mhm, Blatt, was du bearbeitet hast. Mhm. In der nächsten Bedingung kommst du wieder zu mir, gibst mir das Blatt, ich schaue es mir nicht an, sondern legst zur Seite. Mhm. In der dritten Bedingung gibst du mir das Blatt und ich schaue es mir an und nicke dir lediglich zu und sage, okay, danke. Mhm. So. Und die Frage ist jetzt, in welcher Situation bist du bereit, mehr zu arbeiten für weniger Geld? Mhm. Und das Ergebnis der Studie ist eindeutig. Wenn das geschreddert wird oder wenn es nicht beachtet wird, hören die Leute sehr, sehr früh auf. Die sagen, obwohl sie dann noch vielleicht 30, 35 Cent kriegen würden pro Blatt, sagen sie, nö, warum, mhm, soll ich das machen? Wenn aber sie das Gefühl haben, dass das, was sie gemacht haben und bei einer wirklich langweiligen, scheinbar sinnlosen Aufgabe dass das wahrgenommen und wertgeschätzt wird, sind sie bereit, deutlich länger für weniger Geld zu arbeiten. Also mehr Blätter zu bearbeiten, obwohl sie weniger Geld bekommen. Wenn das nicht Arbeitsmotivation ist, dann weiß ich auch nicht. Und das zeigt eben den Effekt von Sinnhaftigkeit. Und
jetzt sprichst du gerade den Begriff Arbeitsmotivation an. Du, da haben wir schon selber mal so außerhalb auch vom Podcast drüber gesprochen. Magst du mal beschreiben, was ist Arbeitsmotivation im Speziellen?
Ja, ich kann es versuchen. Es ist gar nicht so einfach tatsächlich, denn gerade in der Organisationspsychologie und in der Arbeitspsychologie gibt es da ganz unterschiedliche Konzepte von. Man kann sagen, Arbeitsmotivation bedeutet, dass man mit mehr Energie und mehr Durchhaltevermögen seiner Arbeit nachgeht. Arbeitsmotivation kann aber bedeuten, dass man auch in seine Arbeit aufgeht, dass man sich darin total verliert. Typischerweise würde man da eher Engagement sagen. Wieder andere Konzeptionen von Arbeitsmotivation sind, dass man bereit ist, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man hat, eben auch einzubringen. Also da geht es dann nicht so sehr darum, dass wenn man was macht, dass man das mit mehr Energie macht, sondern dass man vorher bereit war, eben etwas zu tun. Arbeitsbereitschaft wäre ein umgangssprachliches Wort dafür.
Spielt ja in dem Zusammenhang eine Rolle, ob man für diese Art von Arbeit Geld bekommt oder nicht?
Das ist relativ schwierig zu beantworten. Das ist die 1-Million-Euro-Frage der Arbeitsorganisationspsychologie. Ich bin mir da tatsächlich nicht sicher. Es ist so, dass Geld auf jeden Fall motiviert. Das ist gar keine Frage. Und da gibt es auch wirklich ganz, ganz deutliche Studien zu. Es ist aber auch genauso wahr, dass andere Anreize, die aus der Tätigkeit selbst herauskommen, zum Beispiel, dass ich sie als sinnhaft empfinde oder dass die Tätigkeit mir einfach Spaß macht, zum Beispiel ein Musiker, ein Orchestermusiker, der spielt ja auch nicht, weil er dafür am Ende des Monats Geld bekommt, sondern weil es ihm Spaß macht, gerade dieses Stück im Orchestergraben zu spielen. Das heißt, wir haben sozusagen zwei verschiedene Anreize. Wir haben Tätigkeitsanreize, also Belohnungen, die aus der Tätigkeit herauskommen, aber wir haben auch eben Anreize, die zum Beispiel Geld sind oder Anerkennung, die eher mit der Tätigkeit direkt nichts zu tun haben. Und beides motiviert und möglicherweise ist es so, dass die Tätigkeitsanreize stärker motivieren als Geld. Aber da ist, und du merkst es vielleicht, weil ich da sehr vorsichtig formuliere, das letzte Wort einfach noch nicht gesprochen. Es gab mal, oder es gibt sie immer noch, die Korrumpierungshypothese oder den Korrumpierungseffekt. Und man hat eben zeigen können, dass intrinsische Motivation verdrängt wird, wenn man jemandem Geld für etwas gibt, das ihn eigentlich intrinsisch motiviert. Also was man gemacht hat, man hat gemessen, wie gerne malen Kinder zum Beispiel. Und am nächsten Tag sind die Forscher wieder zu den Kindern gekommen und haben gesagt, hey, wenn ihr gleich malt, kriegt ihr dafür ganz viel Eis. Die Kinder haben ganz normal gemalt, alles war gut, sie haben ihr Eis gekriegt. Am dritten Tag sind die Forscher wiedergekommen, haben aber den Kindern kein Eis mehr versprochen. Und einfach nur gesagt, naja, ihr könnt wieder tun, was ihr wollt. Und was passiert ist, die Kinder haben signifikant weniger und weniger lang gemalt, als zu dem Zeitpunkt, als sie noch nie was von Belohnung für ihr Malen gehört hatten. Na, also das deutet irgendwie darauf hin, dass was intrinsisch motivierend war, ist irgendwie korrumpiert worden, verdrängt worden durch extrinsische Motivation. Allerdings tritt dieser Effekt nur unter ganz, ganz bestimmten Voraussetzungen auf. Und inwieweit die tatsächlich im echten Arbeitsleben eine Rolle spielen, da wird gerade recht intensiv drüber gestritten. Ich persönlich, wenn ich meine Einschätzung mal sagen darf.
Klar, wir sind ja unter uns.
Wir sind unter uns, ja. Ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Ich glaube, dass das unabhängig voneinander ist. Ich glaube, dass einen Mangel an Gehalt nur dann intrinsische Motivation zerstören kann, wenn das wirklich stark zu wenig ist. Also wenn man das Gefühl hat, naja, das, was ich hier tue, tue ich wirklich gerne und es macht mir Spaß, es inspiriert mich, aber ich kann davon halt überhaupt nicht leben. Mhm. Ich glaube, dann zerstört es die intrinsische Motivation, aber wenn man das Gefühl hat, naja, es reicht zum Leben und es reicht zu einem Leben, das man individuell als angenehm empfindet, dann glaube ich, macht es keinen Unterschied, ob man jetzt für was intrinsisch Motivierendes bezahlt wird oder nicht. Mhm. Wie sonst könnte man Sportler zum Beispiel erklären, die auch wenn sie nicht mehr so viel Geld kriegen, trotzdem noch bereit sind zu spielen. Mhm. Musiker, die große Tourneen mit großen Stars spielen, aber trotzdem im letzten Bluesclub um die Ecke, im letzten Jazzclub um die Ecke für minimale Gage spielen. Mhm. Von daher glaube ich persönlich, dass es weitestgehend unabhängig ist. Mhm.
Und weil du gerade das Thema individuell angesprochen hast, wenn wir nochmal zurückgehen zu so einer Organisation, in der ich jetzt als Führungskraft versuche, meine Leute motiviert zu halten oder umgekehrt Demotivation zu vermeiden. Welche Rolle spielt es da, dass ich dann als Führungskraft auch quasi weiß oder einschätzen kann, wozu meine einzelnen Mitarbeiter tatsächlich intrinsisch motiviert sind?
Das ist natürlich der Königsweg, wenn es darum geht, die Mitarbeiter zu motivieren. Mhm. Idealerweise, wenn ich die Möglichkeit habe, kenne ich meine Mitarbeiter, weiß, wofür sie eben motiviert sind und setze sie auch entsprechend ein. Mhm. Das ist natürlich auch die Idee von Management, zumindest von modernem Management. Ich setze meine Follower, meine Mitarbeiter so ein, dass es ihren Kompetenzen und auch ihren motivationalen Dispositionen eben entspricht. Also wenn ich weiß, jemand blüht auf, wenn er mit anderen Menschen interagieren darf, ist es wahrscheinlich eine ziemlich gute Idee, irgendwie ihn in Kundenkontakt zu bringen, als ihn jetzt in irgendein Büro alleine zu setzen. Wenn ich aber andersrum weiß, jemand ist wahnsinnig motiviert, wenn er akribisch bestimmte Dinge untersuchen kann, Dinge programmieren kann, Daten analysieren kann, dann ist es eben sinnvoll, ihnen das auch machen zu lassen und ihnen ein Umfeld zu bieten, dass das eben auch befördert und dadurch eben für jeden individuellen Mitarbeiter Aufgaben gefunden werden, die diesen Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin eben auch intrinsisch motivieren.
Was glaubst du, was würdest du selber sagen, wessen Aufgabe ist es, diese intrinsischen Motivationen einerseits herauszufinden und andererseits dann auch so zum Ausdruck zu bringen, dass das quasi eine Führungskraft erfährt?
Also ich glaube, formell würde ich es als die Verantwortung der Führungskraft tatsächlich begreifen, zumindest als die Verantwortung einer guten Führungskraft. Denn ich glaube, wir sind mittlerweile dabei angekommen, dass Führungskräfte eben mehr sind als bloße Human Resource Einsetzer, die Menschen nur rein nach Fertigkeiten verteilen und nach irgendwelchen formell organisationalen Überlegungen. Ja. Ich glaube, als Führungskraft ist man auch viel stärker noch verantwortlich für die persönliche Entwicklung seiner Mitarbeiter. Und vor diesem Hintergrund glaube ich eben, dass es wichtig ist, dass die Führungskraft oder in Verbindung mit der Personalentwicklung in Unternehmen Coaching-Gespräche mit den Mitarbeitern führt, um da eben herauszufinden, was für sie motivierend ist und was nicht. Das formell. Ob die Führungskraft dem immer nachkommt, das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Deswegen glaube ich auch, dass wenn man das möchte als Mitarbeiter, das heißt, wenn man gerne in einem Umfeld arbeitet, wo man weiß, man bekommt Tätigkeiten, man bekommt Aufgaben, die einen motivieren, und man kennt es vor allem selbst, dass man da dann auch selbst aktiv wird und das Gespräch mit der Führungskraft eben sucht.
Und weil du jetzt gerade den Mitarbeiter ansprichst, wenn ich selbst in einer Organisation bin, in der ich mich nicht wohlfühle, weil diese Jammerkultur meinetwegen herrscht, weil ganz stark Demotivation dort ist, welche Möglichkeiten habe ich als Mitarbeiter einer solchen Organisation, wenn ich jetzt nicht am langen Hebel sitze, wie quasi das Management, welche Möglichkeiten habe ich, dagegen irgendwie vorzugehen oder vielleicht auch, ja, weiß nicht, was kann ich tun?
Ja, die erste Frage, die sich diese Person stellen sollte, ist, ob sie das wirklich will. Denn das ist eine extrem herausfordernde Aufgabe. Mhm. Denn eben, man hat nicht die Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu verändern. Das heißt, was man tun kann, ist, man kann die anderen nur mitreißen und inspirieren, indem man direkt in der Kommunikation was bewegt, was natürlich ziemlich anstrengend ist. Das heißt, man sollte sich gut überlegen, ob einem der Job, ob einem die Organisation so viel wert ist, dass man daran was ändern möchte. Mhm. Wenn man zu dem Schluss kommt, naja, nee, irgendwie ist es das nicht, sollte man sich im zweiten Schritt eben überlegen, naja, kann ich mit dieser Jammerkultur leben oder suche ich mir lieber eine andere Organisation. Mhm. Kommt man aber zu dem Schluss, dass man sagt, nee, also meine Kollegen sind mir so viel wert, die Organisation ist toll und irgendwie möchte ich das ändern, glaube ich, ist der erste Schritt tatsächlich zu versuchen, deskriptive Normen zu setzen. Das bedeutet, einfach Verhalten zu zeigen in entsprechenden Situationen, das man selbst im Team sehen möchte. Das heißt, vielleicht ein blödes Beispiel, aber gerade in Teams, die demotiviert sind und man hat ein Meeting, kommt jeder irgendwie, wann er halt möchte. Ja. Einer kommt 5 Minuten zu spät, der andere kommt 10 Minuten spät, zu spät. Was man eben machen kann, ist, wenn man möchte, dass sich das nicht, also nicht nur das ändert, sondern auch ein positives, motivationales Klima entsteht, dass man eben selbst pünktlich ist und es vorbereitet. Und immer weiter einfach bestimmte Verhaltensweisen zeigt, ohne groß darüber zu reden und so eine quasi eine Vorbildfunktion einnimmt. Mhm. Und typischerweise, wenn jetzt die Atmosphäre im Team nicht ganz so schlecht ist, werden sich viele andere Teammitglieder auch langsam anpassen. Mhm. Man kann Feedback geben. Feedback hilft oder bewirkt Wunder, wenn man so möchte, sich mit seinen Kollegen auszutauschen, darüber zu reden, ob es sie nicht selbst auch stört und wie sie das finden, ob sie darunter leiden. Und vielleicht findet man eine andere Person im Team, die das ähnlich sieht, aber eben wegen dieses Teamklimas jetzt auch nicht so die Initiative ergriffen hat. Und schon hat man einen Verbündeten. Mhm. Und so kann man im ersten Schritt vorgehen und sukzessive und langsam immer mehr Leute sozusagen in seine motivationale Intervention, wenn du so möchtest, reinziehen. Ja.
Ich kann mir aber auch gut vorstellen, weil du gesagt hast, das funktioniert nur dann, wenn die Organisation quasi eigentlich noch einigermaßen funktioniert. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, wenn es schon zu spät ist, dann ist es eher so, warum bist du schon wieder so gut drauf?
Ja.
Oder warum
absolut.
Du bist jetzt schon wieder pünktlich?
Genau. Also wenn die, wir sagen Kohäsion, also wenn die Bindungskraft, die positive Bindungskraft, die positive Anziehungskraft innerhalb des Teams nicht besonders gegeben ist, dann wäre mein Rat, es zu lassen. Mhm. Weil dann arbeitet man sich kaputt. Es ist auch einfach faktisch nicht die Aufgabe des Mitarbeiters, dafür zu sorgen.
Ja, stimmt.
Also es ist seine Aufgabe, wenn er sich im Team wohlfühlt und es gemeinsam mit dem Team gerne lösen möchte, aber alleine auf verlorenem Posten gegen den Strom zu schwimmen. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen. Das
führt dann zu Erschöpfung
und im schlimmsten Fall eben zu Burnout. Mhm. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass man etwas tut, von dem man glaubt, dass es was Positives, nicht nur für einen selbst, sondern auch für jemand anders. Mhm. Und die Rückmeldung ist, hey, das interessiert uns gar nicht. Mhm. Also das ist so die maximale Erfahrung von nicht wertgeschätzt sein, was eben sehr stark auch zur Entwicklung von Burnout beiträgt.
Jetzt haben wir dieses Mal schon relativ häufig auch Motivation und Demotivation angesprochen. Kann man eigentlich sagen, ist Demotivation das Gegenteil von Motivation? Oder wie ist jetzt wirklich so rein wissenschaftlich der echte Zusammenhang zwischen den beiden Themen?
Ja, du fragst heute nur die kritischen Fragen. Ja. Weiß man nicht.
Ja, okay.
Ist die knappe Antwort. Ich glaube, wenn man das mal runterbricht, ich glaube, sie sind nicht proportional zueinander, also es ist nicht das direkte Gegenteil. Mhm. Wenn wir von Demotivation sprechen, sprechen wir von einer mangelnden Bereitschaft, Dinge zu tun. Mhm. Also der mangelnden Bereitschaft, jetzt Energie in etwas reinzustecken, der mangelnden Bereitschaft, eine Aufgabe zu erfüllen oder richtig zu erfüllen. Motivation hat eben noch mehr Bedeutung. Das kann einmal die Bereitschaft sein, eben das zu tun. Das kann aber eben auch sein, dass man mehr Engagement zeigt, dass man dabei auch noch was sehr emotional Positives erlebt. Vitalität zum Beispiel, Wohlbefinden. Und es hängt wirklich stark davon ab, welchen Motivationsbegriff man in der Sekunde eben anlegt oder in dem Moment anlegt, wo man darüber nachdenkt. Auf jeden Fall ist aus meiner Sicht Demotivation das größere Problem als in Unternehmen, als jetzt mehr Motivation zu schaffen.
Das heißt, kann man dann sagen, ist die alleinige Abwesenheit von Motivation schon Demotivation?
Das ist eine schöne Frage. Nein. Mhm. Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, die Abwesenheit von Motivation ist genau das. Es ist die Abwesenheit von Motivation. Okay. Eine Situation, in der ich eben Willenskraft brauche. Und ich glaube, Demotivation ist tatsächlich noch ein Stück mehr. Demotivation ist sozusagen eine Motivation, nicht motiviert zu sein, wenn du so möchtest.
Ja.
Ja, also eben dieses Gefühl, warum soll ich das denn jetzt tun?
Ja.
Um es zu tun, ist sozusagen diesen Impuls, es nicht zu tun, muss man dann erstmal irgendwie kontrollieren und damit umgehen. Und ich glaube, das ist, ja, es ist eine schöne Differenzierung, die du da anstößt. Ja, die Motivation ist tatsächlich so etwas ich würde fast sagen, der Wille, sich selbst zu schützen in einem Umfeld, was von einem Energie verlangt, wo man aber nicht das Gefühl hat, dass es sinnvoll ist oder dass es nützlich ist, jetzt Energie reinzustecken.
Dann wäre es interessant, sich zu überlegen, wenn quasi es zwischen der Abwesenheit von Motivation und der Anwesenheit von Demotivation, da dieser Schritt ist, dafür muss man dann Willenskraft aufbringen. Mhm. Jetzt hatten wir schon davon geredet, was muss in der Organisation passieren, damit die Mitarbeiter motiviert sind. Da war das Thema, die Arbeit muss sinnhaftig sein, es muss quasi Wertschätzung entgegengebracht werden und die Mitarbeiter müssen das Gefühl haben, das, was sie tun, erfüllt so irgendwie den Zweck, wofür sie da sind. Kann eine Organisation Dinge tun, um Mitarbeiter dazu zu überreden, Willenskraft aufzubringen?
Ja.
Ja?
Das kann sie tun. Vor allem, indem sie deutlich macht, dass das, was jetzt zu erledigen ist, dass die Aufgabe, die jetzt ansteht, wichtig ist für zum Beispiel den organisationalen Erfolg. Also das Gefühl zu vermitteln, dass es notwendig ist, dass es bedeutsam ist, dass jetzt Energie bereitgestellt wird, dass man jetzt motiviert ist und dass es jetzt halt eben sein muss, dass man vielleicht jetzt nochmal irgendwie das Skript, was man programmiert hat, auf Fehler durchsucht, weil es geht morgen raus. Ja. Und wenn es morgen an die Kunden geht, ist es wahnsinnig wichtig. Das wäre eine Möglichkeit. Das macht dann natürlich die Tätigkeit an sich, das erneute Durchlesen von so und so viel Zeilen Code, nicht angenehmer. Aber es hilft eben den Mitarbeitern, die es machen müssen, Willenskraft aufzubringen, weil es nicht unnütz ist, sondern tatsächlich einem Zweck dient, der wichtig ist, der bedeutsam ist. Und eine andere Möglichkeit, das ist weniger überreden, als eher dafür sorgen, dass Willenskraft gut genutzt werden kann, ist, wenn Organisationen eben auch Strukturen schaffen, Rahmenbedingungen schaffen, die es erleichtern, Willenskraft auszuüben. Zum Beispiel, indem sie Workshops dazu geben, wie Willenskraft funktioniert, wie man sich leichter machen kann, Willenskraft aufzubringen. Indem sie vernünftige Zeitmanagement-Programme implementieren oder Selbstmanagement Systeme entwickeln, die eben immer in den kritischen Momenten, wo man eben dann sich wieder dazu bringen muss, irgendwas zu tun, eben ein bisschen unterstützen, ein bisschen helfen. Mhm.
Ja. Würdest du sagen, dass sich im Laufe der Zeit, also so in den vergangenen Jahren, die Auffassung, wie das funktioniert, also was nutze ich tatsächlich, um gerade Willenskraft oder meine Mitarbeiter dazu zu bringen, Willenskraft aufzubringen, motiviert zu sein, dass sich das Verständnis davon und auch die Methoden, die dafür verwendet werden, geändert haben?
Ja, ich denke schon. Mhm. Also man hat sehr lange natürlich vor allem an Geld gedacht. Mhm. Das war der Nummer eins Motivator, wenn man so möchte. Mhm. Gerade in den 80ern. Diejenigen, die vielleicht Wolf of Wall Street
ja,
gesehen haben, ja, können sich ungefähr vorstellen, mhm, wie da die Einstellung zu Geld und der motivationalen Wirkung von Geld war. Das hat sich dann irgendwann ins Gegenteil umgekehrt, mhm, sodass man der Meinung war, naja, Geld, das ist es überhaupt nicht und das ist ja extrinsische Motivation. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter intrinsisch motiviert sind. Wir müssen eben sinnhafte Arbeit bieten. Wir müssen Arbeitsbedingungen schaffen, die ganz viel Spaß, Freude hervorrufen. Ja. Mhm. Eine Kühltruhe mit Eis für umsonst. Google zum Beispiel macht es ja, dass sie Sportplätze haben, die man Kicker, jederzeit Rutsche benutzen kann. Ja, all sowas.
Ja.
Genau. Um eben den Mitarbeitern ein gutes Gefühl zu geben. Mhm. Eben vor dem Hintergrund, dass man glaubt und auch nicht zu Unrecht, dass zufriedene Mitarbeiter motiviertere mhm Mitarbeiter sind. Jetzt hat man aber eben auch begriffen, dass es so ganz ohne extrinsische Anreize nicht funktioniert, denn die meisten Leute arbeiten ja nicht für Geld, weil sie es ganz toll finden, Geld zu haben, sondern mhm weil Geld ein Mittel ist, um die Miete zu bezahlen, die Familie zu unterstützen, seine Arbeitskraft zu erhalten, indem mhm man zum Beispiel ein Auto kauft, um zur Arbeit zu kommen. Mhm. Und deswegen hat man begonnen, jetzt so in den letzten 15 Jahren vielleicht tatsächlich das stärker eben zu differenzieren und zu mhm schauen, okay, das eine ist eben das, was während der Arbeit passiert. Da versucht man eben die Arbeitsbedingungen angenehm zu gestalten, die möglichst motivierend zu machen. Das andere ist aber eben auch, dass Arbeit noch den Zweck erfüllen mhm kann, den Arbeit hat, nämlich mhm Lebensunterhalt zu bestreiten. Und da wird zum Beispiel jetzt verstärkt auch auf zwar geldwerte Vorteile oder Anreize gesetzt, die zum Beispiel Versicherungen werden übernommen, mhm, Autos werden gestellt, mhm, zum Beispiel in Asien ist es üblich, dass auch die Wohnung von mhm Mitarbeitern finanziert wird und dann eben ein Gehalt noch zu bezahlen. Mhm. Und dieses Gemeinschaftliche von intrinsischen Anreizen auf der anderen Seite und von Anreizen, die mit der Tätigkeit jetzt direkt nichts zu tun haben, erweist sich als ganz geschickt.
Siehst du da irgendwelche Entwicklungen, die sich abzeichnen, was da vielleicht in den nächsten Jahren noch passieren kann oder wird?
Das traue ich mich,
ja,
oder da traue ich mir nicht zu, das sinnvoll einzuschätzen. Ich glaube, es wird empirisch und gestützter werden.
Ja.
Also wir sagen evidenzbasiert. Ja. Ich glaube, viele Firmen begreifen oder Unternehmen begreifen die Notwendigkeit von Evaluation, mhm, von Wirksamkeitsanalysen.
Ja.
Deswegen glaube ich, werden wir sicherlich in den nächsten 10 Jahren auch gerade mit Machine Learning und AI als Tools sozusagen, um Daten zu generieren und Daten zu analysieren, besseres Verständnis davon bekommen, mhm, was genau wie funktioniert. Und vom Gefühl her würde ich tatsächlich sagen, dass wir am Ende vermutlich mit der Erkenntnis rausgehen werden, dass es einfach eine Zusammenwirkung von Anreizen gibt, die mit der Tätigkeit nichts zu tun haben.
Mhm.
Na, eben Geld, geldwerte Vorteile und so weiter. Und eben aber auch, dass es um Anreize geht, die während der Tätigkeit stattfinden. Denn letztendlich, was motiviert mich denn?
Mhm.
Das ist das, was ich jetzt gerade in der Situation mache. Mich motiviert es, dass ich jetzt gerade mit dir spreche. Natürlich finde ich auch schön, dass andere Leute davon vielleicht profitieren können. Aber das ist jetzt mir ja gar nicht so präsent. Und ich glaube, das zu verbinden, also oder das zu wissen, dass es mir einmal sehr viel Spaß macht, jetzt gerade mit dir zu sprechen, aber eben auch zu wissen, später bringt es vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen was. Diese gemeinsame Wirkung ist, glaube ich, das, was maximal motiviert.
Weil du das jetzt auch gerade ansprichst, dieses ich bin jetzt dazu dann motiviert, das und das zu tun. Kann man denn überhaupt jetzt im Hinblick auf so eine Organisation, weil also bei uns im Sprachgebrauch ist es ja normal, dass man sagt, ich motiviere irgendjemand zu irgendetwas. Kann man denn überhaupt einen Menschen zu irgendetwas motivieren? Kann man das so überhaupt sagen und tun?
Ich denke schon. Zum Beispiel, indem man jemandem ein Ziel gibt. Damit motiviert man in der Regel jemanden, zumindest wenn er das Ziel annimmt. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Person das Ziel auch annimmt, dass man der Person gibt. Sei es ganz banal, dass man als Vorgesetzter weisungsbefugt ist und sagt, okay, unser Ziel für heute ist es, so und so viele Kundengespräche abzuwickeln oder so und so viele Autos zu verkaufen oder was auch immer. Das ist eine Form von Motivation, wenn man so möchte. Aber das, finde ich, ist dann auf der anderen Seite auch ein sehr enges Begriff oder ein enges Verständnis von Motivation. Das wäre letztendlich ein Verständnis von Leistung. Also ich sage dir, die Leistung soll am Ende des Tages stehen, bitte komm dahin. Wenn man jetzt an Motivation erdenkt, dass es darum geht, Vitalität zu steigern und Energie zu intensivieren bei einer Person, dann kann man das auch. Aber dann funktioniert es eher tatsächlich, indem man die Tätigkeit entsprechend rahmt oder Feedback gibt, lobt, solche Dinge. Das ist mehr indirekt, ja, wenn man so möchte.
Das indirekt, also auch im Sinne von, ich gestalte das so, dass das am besten zu den intrinsischen Motiven dieser Person irgendwie
oder
passt.
Genau, oder genau so. Und auch indirekt, weil da motiviere ich ja eine Person nicht für etwas, weil dieses Für ist ja das Ziel, sondern ich motiviere die Zielverfolgung, den Weg zum Ziel. Ich kann die Richtung vorgeben. Wie die Leute jetzt zum Ziel kommen, hängt einmal von den Leuten ab, von ihren impliziten Motiven, von denen, was ihnen Spaß macht, aber auch eben von den Bedingungen auf diesem Weg. Und aber auch von mir als Vorgesetzten, der natürlich auch dafür sorgen kann, dass eben der Mitarbeiter A den Weg geht, der für ihn maximal motivierend ist und der Mitarbeiter B eben einen anderen Weg geht. Oder wenn ich das nicht kann, eben den Weg so gestalte, dass für die allermeisten Mitarbeiter eben dieser Weg motivierend wirkt, auf dem oder vor dem Hintergrund eben dieses Ziel, was ich gesetzt habe, zu erreichen.
Als ich die Folge vorbereitet habe und auch in letzter Zeit wirklich viel über das Thema Motivation nachgedacht habe und ich weiß, ich laufe jetzt Gefahr, wahrscheinlich da in einen, nicht in ein Wespennest zu stechen, aber irgendwo in den Bereich zu kommen, der wahrscheinlich zu vielen anderen Dingen führt, aber ich spreche es trotzdem mal an, habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, über das generelle Warum. Also so. Und ich weiß nicht, inwieweit das auch bei euch in der Forschung oder in der Arbeit zum Thema Arbeitsmotivation oder Arbeitspsychologie und so weiter vorkommt. Das generelle Warum quasi, was treibt den Mensch eigentlich an? Also was, wenn man quasi sich in München auf einen Marienplatz stellt und guckt, was da alles wuselt, überlege ich mir manchmal, was treibt den Mensch an? Also macht ihr euch da in eurer Forschung auch irgendwie Gedanken dazu?
Wir versuchen es nicht zu tun,
ja,
um eben nicht in ein Wespennest zu stechen. Naja, das ist nicht ganz richtig, was ich jetzt sage. Also wir umgehen dieses Warum immer so ein bisschen, indem wir versuchen zu untersuchen, was passiert denn, wenn jemand das Gefühl hat, er tut etwas, was seinem Warum dient. Also okay. wir versuchen nicht zu definieren, was ist jetzt für dich, Ben, dein Warum, was ist für mich, Johann, jetzt mein Warum, sondern die Frage ist, tust du gerade was, wo du das Gefühl hast, das entspricht deinem Grund und ich tue etwas, was meinem Grund entspricht und dann kann ich davon, was der Grund jetzt am Ende ist. Das ist so die eine Möglichkeit. Der andere Zweig sozusagen, der in der Motivationsforschung auch schon seit langem verfolgt wird oder wo viel geforscht wird, ist natürlich, dass man versucht, eben so grundsätzliche Motive fürs Handeln herauszufinden und zu identifizieren, was so den Menschen im Innersten antreibt. Und wenig überraschend gibt es viele Psychologen und viele Forscher mit vielen verschiedenen Antworten. Zum Beispiel sagen manche Forschergruppen, naja, es geht um das Ausüben von Macht, wobei damit jetzt nicht dieses ganz Negative gemeint ist, sondern einfach Menschen zu beeinflussen. Das ist ein ganz wichtiges Motiv. Ein anderes wichtiges Motiv ist Anschluss. Also ich tue Dinge, um einfach eine positive Beziehung zu anderen Menschen zu etablieren. Und eben das dritte große Motiv wäre Leistung. Andere Forscher sagen, es geht um das Gefühl von Agency, von Wirkung. Und das finde ich persönlich intuitiv ganz plausibel, denn wenn man mal guckt, wenn man sich kleine Babys anschaut, die sind wahnsinnig motiviert, zum Beispiel Lichtschalter an- und auszudrücken und das vielleicht sogar für Stunden.
Ja.
Einzig und allein vor dem Hintergrund, dass sie das Gefühl dadurch bekommen, dass das, was sie tun, einen Einfluss auf ihre Umwelt hat.
Das heißt aber, was ich jetzt da unterschwellig raushöre, man ist sich schon irgendwie einig, jeder Mensch hat irgendwie so ein Warum. Also es gibt irgendetwas, also man macht sich zwar nicht direkt darüber Gedanken, aber es wird irgendwie akzeptiert. Es gibt wohl irgendwie so ein Warum.
Ja, das könnte man sagen. Also ich glaube, also zumindest viele Motivationsforscher, zumindest implizit, gehen durchaus davon aus, dass es eben so ein ganz grundlegendes oder eine Reihe von grundlegenden Motiven gibt. Wo sie sich unterscheiden, ist eben, ob sie sagen, okay, diese Motive unterscheiden sich zwischen den Menschen oder Menschen als Spezies teilen diese bestimmten Beweggründe.
Bedeutet aber, um jetzt den Kreis zu so einer Organisation zu schließen, wenn man jetzt irgendwie tatsächlich ernsthaft messen und rausfinden könnte, was so dieses Warum für ein Individuum ausmacht und dann eine Organisation findet oder vielleicht auch selber gründet, in der dieses Warum sozusagen verfolgt wird, dann wäre das sozusagen schon der Honigtopf, in dem man sich setzt, weil da läuft es dann quasi fast von allein.
Ja, das ist ja eigentlich der Fall, wenn man eine ganz starke Vision hat, die einen motiviert und wo man wirklich das Gefühl hat, wenn man an diese Vision denkt, das begeistert einen. Und für mich weiß ich zum Beispiel, was mich begeistert ist es oder ist, anderen Menschen zu helfen. Wie auch immer das jetzt konkret ausgestaltet sein mag. Aber das ist mein Ziel. Das ist das, was mich, glaube ich, immer am stärksten antreibt. Es gibt andere Ziele, die mich auch motivieren, die mich antreiben und die ich gerne erreichen möchte. Aber das ist so die Situation, wo ich häufig das Gefühl habe, so da spüre ich die stärkste Energie. Und das, was du ansprichst, wäre es natürlich, dass ich mir eine Organisation suche, wo ich weiß, deren Zweck, deren Überzeugung ist es, anderen Menschen zu helfen. Und das Gefühl zu haben, wir beide, also die Organisation und ich, arbeiten am gleichen Ziel. Und jeder stellt so seine Fähigkeiten und Ressourcen zur Verfügung, um dieses tolle gemeinsame Ziel zu erreichen. Oder aber ich gründe eben selbst ein Unternehmen, oder eine NGO oder was auch immer, die eben diesen Zweck erfüllt. Und da würde ich dir jetzt, ohne mich notwendigerweise auf empirische Befunde beziehen zu wollen, auf Basis meiner Erfahrung vollkommen recht geben.
Ja, und abschließend quasi noch jetzt die Frage, wie findet man das raus?
wenn ich das wüsste, würde ich dich jetzt auf meine Coaching-Webseite verweisen.
Weil ich meine, wenn man sich jetzt umguckt in der Popwissenschaft oder auch in den Angeboten, die man so findet, liest man und hört man und sieht man so oft, finde deine echte Bestimmung und finde das raus. Gibt es da irgendwas, was zumindest ansatzweise mit Wissenschaft zu tun hat oder irgendwie zumindest ansatzweise da aus so einer Richtung kommt?
Ich kenne da nichts tatsächlich. Ich glaube aber auch, dass das letztendlich oder ich frage mich, inwieweit es tatsächlich das da ein wissenschaftlich validiertes Instrument braucht. Also es gibt natürlich bestimmte Dinge, wo man untersucht hat, welche Methoden sich besser eignen. Ja. Und natürlich gibt es da Unterschiede. Also zum Beispiel ist es besser, sich bestimmte Dinge bildhaft vorzustellen und auf seine inneren Reaktionen zu hören, als ganz bewusst und abstrakt darüber nachzudenken. Und da gibt es viele wissenschaftliche Untersuchungen zu. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass man selbst achtsam auf sich hört und sich selbst achtsam in seinem Leben beobachtet. Und was hilft, ist zum Beispiel ein Motivationstagebuch zu schreiben. Tatsächlich sich abends darüber Gedanken zu machen, okay, welche Situationen sind mir in Erinnerung geblieben heute und wie habe ich mich erstmal grundsätzlich in den Situationen gefühlt, was für ein Ziel habe ich in dieser Situation eben verfolgt und hatte ich den Eindruck, ich war stark motiviert dabei oder hatte ich den Eindruck, wow, das hat mich überhaupt nicht motiviert, das hat mich Kraft gekostet. Das kann man erstmal für eine Weile machen. Und wenn man das vielleicht für 2, 3 Wochen, 4 Wochen vielleicht gemacht hat, dann mal schauen, gibt es vielleicht Themen oder Themengebiete, die diese verschiedenen Situationen und Ziele eben gemeinsam haben. Gibt es bestimmte Situationen und Ziele, die mich eher demotiviert haben, beziehungsweise wo mir die Motivation gefehlt hat? Und gibt es ein anderes Themengebiet von Zielen und Situationen, wo ich das Gefühl hatte, boah, ich bin extrem motiviert? Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist es, sich auch zu fragen, wie sehr will ich ein bestimmtes Ziel? Wie sehr würde es mich treffen, wenn ich ein bestimmtes Ziel nicht erreichen würde? Also wie frustriert wäre ich? Und da auch dann wirklich in die bildliche Vorstellung zu gehen und mal auf seine Reaktion zu hören. Denn häufig glauben wir, oh, wenn ich jetzt die Beförderung nicht kriege oder wenn ich jetzt die Gehaltserhöhung nicht kriege, dann bin ich super frustriert und das ist ganz schlimm für mich. Häufig ist es dann aber einfach am Ende des Tages weder frustrierend noch wahnsinnig schlimm. Man merkt halt, naja, man hat es nicht gekriegt und denkt sich, naja gut, so schlimm war es jetzt nicht. Bei anderen Zielen ist es ganz anders. Da ist man, bereut man, dass man es nicht geschafft hat. Man ärgert sich, man ist unzufrieden, man ist unglücklich. Und das ist immer auch ein ganz guter Hinweis darauf, wie stark affektiv, also emotional, ein bestimmtes Ziel besetzt ist. Und je emotionaler dieses Ziel besetzt ist, desto motivierender ist das Ziel, auch für einen selbst.
Und dann als wirklich allerletzte Frage, weil das ist ein sehr guter Hinweis mit so einem Motivationstagebuch und du weißt selber, ich bin auch ein großer Fan von an mir selbst arbeiten und das Menschen auch so weiterzugeben. Doch nehme ich nach wie vor immer noch wahr, dass allein das für viele Menschen so sau esoterisch klingt. So, ich arbeite an mir selbst. Hast du da eine persönliche Meinung dazu, wie man das vielleicht aus diesem bisschen, ich sag mal, Räucherstäbchen angehauchten esoterischen Rahmen rausheben kann?
Ja, man kann es dann einfach mal ganz nüchtern beschreiben.
Ja.
So. Man kann einfach mal darüber nachdenken, was einem Spaß macht und was einem nicht Spaß macht und wo man das Gefühl hat, ich möchte gern ein bestimmtes Ziel verfolgen und wenn ich das Ziel erreicht habe, fühle ich mich gut und wenn ich das Ziel nicht erreicht habe, fühle ich mich schlecht. Mehr braucht es nicht. So, ich muss nicht achtsam sein, ich muss nicht über mich nachdenken und an mir arbeiten. Ich kann einfach auch mal so ein bisschen mich selbst beobachten, mehr nicht. Und auch wenn es natürlich eben Dinge gibt, das Beobachtungsvermögen verbessern und unsere Beobachtung akkurater machen. Ja. Eben muss man da nicht eine halbtägige Meditation draus machen, ja, um dahin zu kommen. Und ich glaube, es ist halt auch wirklich, hängt einfach wirklich davon ab, welche Wörter ich benutze. Mhm,
das stimmt.
Denn letztendlich ist es nichts anderes, ein Motivationstagebuch zu schreiben, als trainieren zu gehen und sich abends auf eine Waage zu stellen und zu schauen, hat mein Training was gebracht oder nicht.
Stimmt, ja. Nur, dass das eine im Kopf größtenteils, genau, stattfindet und das andere halt mit dem, genau, Körper zu tun hat.
Ja.
Cool. Wow. Jetzt habe ich heute auch wieder echt viel mitgenommen. Ich danke dir für deine Zeit, für, gerne, deine persönliche Einschätzung, für deine professionelle Meinung. Du weißt, die schätze ich sehr. Und ja, habe sehr viel gelernt über Organisationen. Mir ist da einiges klarer geworden. Und ich hoffe auch, dass viele Leute sich das mitnehmen, dass es immer den Schritt gibt zu sagen, dann ist das vielleicht die falsche Organisation für mich, bevor ich mich jetzt hier quasi ausbrenne, weil man das einfach mittlerweile viel zu oft beobachtet, dass das dann stattfindet. Ich hoffe auch, dass sich vielleicht die ein oder andere Führungskraft das dann auch zu Herzen nimmt oder jemand, der das mal noch werden möchte und dann auch besser einschätzen kann, welche Aufgabe man in dieser Position oder auch welche Verantwortung man in dieser Position hat, und finde es deswegen sehr, sehr hilfreich, was du da alles gebracht hast. Und ja, freue mich, dass das noch nicht unsere letzte Folge war, und bin schon gespannt. Ich habe schon Ideen, wenn wir dann so tatsächlich noch ans Eingemachte gehen, noch so ein paar, die letzten Life-Hacks in Anführungszeichen aus Willenskraft rauszukitzeln. Und wünsche dir bis dahin erstmal alles Gute. Danke dir. Und weiß nicht, willst du noch was sagen?
Du hast es so schön beschlossen, diesen Podcast.
Ja, dann.
Auch von meiner Seite danke. Es macht mir jedes Mal wirklich wahnsinnig viel Spaß.
Cool, danke dir. Dann machen wir jetzt den Deckel zu.
Ciao.
Ciao. Die Gespräche mit Johann sind für mich immer wieder super lehrreich. Ich hoffe, dass ihr euch genauso viel mitnehmen konntet wie ich auch. Ein kurzer Hinweis noch, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, gerade im Vergleich auch zur letzten Folge. Die letzte Folge mit David in dem Café war leider von der Audioqualität her nicht so gut, lag aber auch daran, dass die Umgebung im Café, wenn er währenddessen Kaffee abfüllt und arbeitet, natürlich nicht sehr einfach ist. Aber ihr habt wahrscheinlich an der heutigen Folge gemerkt, jetzt habe ich einen Riesenschritt nach vorn gemacht bezüglich der Audioqualität. Denn ich möchte, dass auch die Qualität der Aufnahme tatsächlich der Qualität des Inhalts entspricht. Und deswegen habe ich da ordentlich Geld investiert und freue mich, dass ich in Zukunft Interviews auch in so einer Qualität bieten kann. Nichtsdestotrotz wird die nächste Folge kein Interview sein, denn ich möchte mal wieder etwas eigenen Inhalt vermitteln. Und eigener Inhalt in dem Zusammenhang wird um das Thema Wahrnehmung und Optimismus gehen. Es ist mir sehr wichtig, da mal ein paar Fakten anzusprechen, die uns dabei beeinflussen, wie wir tatsächlich Dinge wahrnehmen und was wir daran beeinflussen können und was führt dann eben zu einer gewissen Haltung und Einstellung gegenüber unseres Alltags und gegenüber anderen Menschen. Das wird dann nächsten Samstag kommen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine gute Woche, und falls ihr mal Gelegenheit habt, freue ich mich natürlich immer, wenn ihr mir in iTunes eine kurze Rezension schreibt, wenn ihr dort mir auch eine Bewertung gebt. Freue ich mich noch viel mehr, wenn ihr ernsthaft Kritik habt. Schreibt mir bitte eine E-Mail. Ich habe schon ein, zweimal E-Mails bekommen, und die Dinge habe ich sofort eingebaut, und das liegt mir auch daran, den Inhalt und auch die Qualität so zu liefern, dass die Menschen, die sich's anhören, ein gutes Erlebnis dabei haben und auch wirklich sehr viel für sich selbst mitnehmen könnt. Und wenn es euch gefällt, dann empfiehlt den Podcast gerne weiter. Ich freue mich, wenn immer neue Menschen dazukommen, denen was daran liegt, über diese Themen zu lernen und auch an sich selbst zu arbeiten. So wenig esoterisch wie möglich. In diesem Sinne, eine gute Woche, macht's gut, und ich freue mich schon auf nächsten Samstag. Ciao.